Hier ist die Wissenschaftsecke bei Radio Frei. Neues und Interessantes aus Forschung und Wissenschaft. Und natürlich aus Technik. Aber nicht, dass ihr was Falsches denkt. Wir haben hier auch Verhaltenswissenschaft, wir haben Psychologie, was das Herz begehrt. Die heutige Wissenschaftsecke befasst sich mit einigen Aspekten der Meeresforschung. Und nicht immer lässt sich das von der Klimaforschung trennen. Dass ich mich heute einmal ausschließlich mit den Ozeanen und Meeren befasse, liegt einfach daran, dass sich die wissenschaftliche Aufmerksamkeit immer stärker auch auf die Meere und Ozeane richtet. Das hat nicht nur damit zu tun, dass uns bewusst wird, wie wenig wir eigentlich darüber wissen. Gelegentlich hört man den Seufzer, dass wir über den Mond mehr wüssten als über die Tiefsee und unserer Meere. Es hat auch damit zu tun, dass die Verquickung zwischen den Meeren und uns als immer enger angesehen wird und das nicht nur, was die Ernährung anlangt, sondern eben auch, was die gesamten Lebensbedingungen an Land anlangt. Und diese Verquickung ist durchaus zweiseitig. Ich fange an bei einer Mitteilung der Universität Heidelberg, die am 14. August vermeldet hat, dass es gelungen sei, die Atlantische Ozeanströmung über die vergangenen 12.000 Jahre hinweg zu rekonstruieren. Warum das für uns wichtig ist? Aus zwei Gründen. Erstens ist es von Bedeutung, um die Gesetzmäßigkeiten zu erforschen, die solchen Zusammenhängen zugrunde liegen. Denn nur, wenn unsere Modelle für die Vergangenheit zutreffen, werden sie auch das für die Zukunft tun können. Die Vergangenheit dient zweitens als ein Eichinstrument eben für diese Modelle. Hier für das oder die Modelle, mit denen wir zuverlässig das Strömungsverhalten im Atlantik in Zukunft beschreiben wollen. Das gesamte Strömungsverhalten im Atlantik wird als Atlantische Meridionale Umweltströmung, kurz AMOC, bezeichnet. Sie ist Teil eines globalen Tiefenwassersystems, das Wärme und Süßwasser aus dem Süden in den Norden umverteilt und damit großen Einfluss auf das Klima, das Wetter und die Meere selbst hat. Der uns in Mittel- und Nordeuropa besonders betreffende Teil dieses Systems ist der Golfstrom, der große Wärmemengen aus tropischen Regionen in unsere Breitengrade transportiert und damit maßgeblich zum Temperaturausgleich zwischen Nord- und Südhalbkugel beiträgt. Über die letzte Eiszeit hinweg, die sogenannte Weichsel-Eiszeit in Nordeuropa oder Würm-Eiszeit im Alpenraum, ist die Variabilität der AMOC einigermaßen gut bekannt. Diese Eiszeit begann vor etwa 115.000 Jahren und endete vor rund 11.700 Jahren. Wie sich das Strömungsverhalten im Holozän, der seit etwa 12.000 Jahren bis heute andauernden, vergleichsweise milden Periode der Erdgeschichte weiterentwickelt hat, war bisher nicht so gut bekannt. Grundlage für die Rekonstruktion der Atlantischen Ozeanströmung waren geochemische Messungen der radioaktiven Elemente Thorium und Proactinium im Sediment des Meeresbodens, das Aufschluss über die Strömungsstärken in dieser Zeit gibt. Die Rekonstruktion zeigt, dass es nach einer Phase der Erholung zum Ende der letzten Eiszeit zwischen ungefähr 9200 und 8000 Jahren vor heute erneut zu einer markanten Abschwächung der AMOC kam, zeitgleich mit Schmelzwasserimpulsen im Nordatlantik, bei denen große Mengen an Schmelzwasser in kurzer Zeit freigesetzt wurden, vermutlich durch den Zusammenbruch des nordamerikanischen Eisschilds. Vor etwa 6500 Jahren begann sich die Umweltströmung nach Angaben der Wissenschaftler zu stabilisieren und erreichte ihre heutige Stärke. Projektleiter Dr. Jörg Lippold vom Institut für Geowissenschaften der Universität Heidelberg fasst die Ergebnisse für die Vergangenheit so zusammen, dass die Amok seither über einen langen Zeitraum hinweg stabil war. Und nun kommt der beunruhigende Teil der Ergebnisse. Denn die Projektionen für die Zukunft zeigen, dass der menschengemachte Klimawandel zu einer so starken Abschwächung der Atlantischen Ozeanströmung führen könnte, wie sie in der gesamten bisherigen Warmzeit des Holozäns noch nicht dagewesen ist. Aktuelle Klimamodelle ergeben nämlich, dass sich die Strömung von momentan ungefähr 18 Milliarden Liter Wasser pro Sekunde um 5 bis 8 Milliarden Liter pro Sekunde verlangsamen könnten, je nach tatsächlicher globaler Erwärmung bis zum Jahr 2100. Dies könnte sich, so Dr. Lippold, fatal und in beispielloser Weise auf die Stabilität von Temperaturen und die globale Niederschlagsverteilung auswirken. Veröffentlicht ist diese Studie in der Zeitschrift Nature Communications vom 22. Juli 2025. Eine in der Wissenschaft schon seit vielen Jahren behandelte Frage ist, wie viel CO2 die Ozeane aus der Atmosphäre absorbieren oder absorbieren können und damit den von uns ausgelösten Klimawandel verlangsamen könnten. Bislang nahmen sie rund ein Viertel der menschengemachten CO2-Emissionen aus der Atmosphäre auf und stabilisierten so das globale Klimasystem. Ohne diese Senkenleistung, wie das genannt wird, wäre die CO2-Konzentration in der Atmosphäre heute viel höher und die Erderwärmung hätte das 1,5-Grad-Ziel bereits deutlich überschritten. Gleichzeitig nimmt der Ozean rund 90% der zusätzlichen Wärme aus der Atmosphäre auf. Zu der Frage, wie viel CO2 die Ozeane aus der Atmosphäre absorbieren können, habe ich zwei jüngere Forschungsergebnisse herausgesucht. Das erste erreicht uns vom Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung am Alfred-Wegener-Institut. Dort ist untersucht worden, warum sich die Erwärmung auf der Südhalbkugel am Ende der letzten Eiszeit vorübergehend verlangsamt hat. Diese Phase wird als antarktische Kälteumkehr bezeichnet. Die neue Studie des Alfred-Wegener-Instituts zeigt, dass die besonderen klimatischen Bedingungen dieser Zeit, insbesondere eine im Winter weit ausgedehnte Meereisdecke, gefolgt von einer starken saisonalen Schmelze im Frühjahr, massive Algenblüten der Gattung Phaeocystis im Südpolarmeer begünstigten. Diese Blüten nahmen große Mengen Kohlendioxid auf und bremsten so den Anstieg des klimaschädlichen Gases in der Atmosphäre deutlich. Das Alfred-Wegener-Forschungsteam konnte diesen Zusammenhang erstmals nachweisen, indem es sogenannte sedimentäre alte DNA untersuchte, also Erbsubstanz, die über Jahrtausende im Meeresboden erhalten blieb. Denn Phaeocystis hinterlässt keine klassischen Mikrofossilien und bleibt in bisherigen Klimaarchiven daher unsichtbar. Mit den klassischen geochemischen Methoden war ihr Vorkommen bislang nicht nachweisbar. In den sedimentären Bohrkernen konnte die DNA aber nachgewiesen werden. Josephine Friederike Weiß vom Alfred-Wegener-Institut, Erstautorin der Studie, sagt dazu, ich zitiere, unsere Studie zeigt, dass diese Algenblüten in einer klimatisch wichtigen Übergangsphase mit einer hohen Meereisausdehnung dazu beigetragen haben, den globalen atmosphärischen CO2-Gehalt deutlich zu senken. Zitat Ende. Je weiter sich das Meereis im Winter ausdehnt, desto größer ist im Frühjahr die Fläche, auf der beim Schmelzen nährstoffreiches Schmelzwasser ins Oberflächenmeer gelangt. Und damit in die Zone, in der Phaeocystis-Algen ideale Wachstumsbedingungen vorfinden. So führt eine größere Meereisausdehnung direkt zu einer größeren Region mit hoher Algenproduktivität. Solche biologischen Prozesse im Ozean sind eng mit dem globalen Klimageschehen verknüpft, auch wenn man sie nicht sehen kann. Darüber hinaus wirkten sich die großflächigen Phaeocystis-Blüten auf Nahrungsnetze und die Nährstoffverteilung im Südpolarmeer aus und verursachten damit eine komplexe Kettenreaktion. Von Veränderungen in der Planktonzusammensetzung über verschobene Stoffkreisläufe bis hin zum verstärkten Kohlenstofftransport in die Tiefe beeinflussten sie das ökologische Gleichgewicht und den Kohlenstoffkreislauf über lange Zeiträume. Wiederholbar freilich ist diese Entwicklung wohl nicht. Denn Phaeocystis ist in der Antarktis heute besonders gefährdet, da der langfristige Trend zum Meereisverlust und insbesondere der jüngste dramatische Rückgang im Südpolarmeer ihre Lebensbedingungen erheblich verändern. Der Verlust dieser wichtigen Algenblüten könnte die lokalen Ökosysteme destabilisieren. Auch wenn andere Algenarten wie Kieselalgen von eisfreieren Bedingungen profitieren könnten, würde sich die Struktur des Nahrungsnetzes grundlegend verändern. Zudem ist Phaeocystis besonders effizient darin, Kohlenstoff in die Tiefsee zu transportieren. Ein Rückgang ihrer Blüte könnte daher bedeuten, dass insgesamt weniger Kohlenstoff im Ozean gespeichert wird, was langfristig den Klimawandel verstärken könnte. Darüber hinaus produziert Phaeocystis Dimethylsulfid, ein Gas, das die Wolkenbildung fördert und so die Rückstrahlung von Sonnenlicht erhöht. Der Verlust der Algenblüten könnte daher auch die Wolkenbildung und damit die Klimaregulation negativ beeinträchtigen. Das würde zu einem zusätzlichen verstärkenden Klimaeffekt führen. Ein zweites Forschungsergebnis zu der Frage stammt von einem internationalen Forschungsteam unter Leitung der ETH Zürich. Ausgangspunkt waren die im Jahr 2023 sprunghaft angestiegenen Oberflächentemperaturen der Weltmeere. Sie waren eine wissenschaftliche Herausforderung, weil bislang unklar war, wie die marine Kohlenstoffsenke auf eine solche Erwärmung reagiert. Dies ist in der jetzt veröffentlichten neuen Studie auf Basis eines globalen Beobachtungsnetzwerks mit ozeanischen CO2-Messungen klarer geworden. Sie hat ergeben, dass der globale Ozean 2023 fast 1 Milliarde Tonnen oder rund 10% weniger CO2 aufgenommen hat, als aufgrund früherer Jahre erwartet worden wäre. Das entspricht etwa der Hälfte der gesamten CO2-Emissionen der EU oder mehr als dem 20-fachen derjenigen der Schweiz. Das ist zwar keine gute Nachricht, aber die Abnahme ist kleiner als befürchtet. Ob der Ozean nämlich CO2 aufnimmt oder abgibt, hängt nicht nur von der Temperatur ab. Betrachtet man nur die verringerte CO2-Löslichkeit, müsste die Ausgasung als Folge der hohen Temperaturen im Jahr 2023 gut 10-mal stärker ausgefallen sein. Das hätte die globale marine Kohlenstoffsenke fast völlig zum Kollabieren gebracht. Dass sich die Senke aber nur moderat verringert hat, liegt laut den Forschenden in physikalischen und biologischen Prozessen im Ozean, die der CO2-Ausgasung entgegenwirken und die Senkenleistung stützen. 3 physikalische und biologische Prozesse hielten den gelösten anorganischen Kohlenstoff im Jahr 2023 in den oberflächennahen Schichten tief. Erstens das Entweichen von CO2 selbst. Zweitens verhinderte eine stabilere Schichtung der Wassersäule, dass CO2-reiches Wasser aus den tieferen Schichten an die Oberfläche aufsteigen konnte. Und drittens beförderte die biologische Pumpe anhaltend organisch gebundenen Kohlenstoff in die Meerestiefen. Unter der biologischen Pumpe versteht man den Vorgang, bei dem photosynthetische Organismen in den lichtdurchfluteten Schichten CO2 aufnehmen und wachsen, dann absterben und in die Tiefe absinken. So wie ich es von der Algenblüte bereits geschildert habe. Auf ähnliche Weise erklären die Forschenden den Einfluss des El Niño von 2023 auf die marine Kohlenstoffsenke. Während eines El Niño-Ereignisses schwächt sich die Zirkulation im tropischen Pazifik ab, sodass weniger kaltes und CO2-reiches Wasser an die Oberfläche aufsteigt. Das führt dazu, dass der tropische Ostpazifik, der in normalen Jahren sehr große Mengen an CO2 an die Atmosphäre abgibt, während El Niño-Jahren praktisch kein CO2 ausgast. El Niño fördert dadurch die globale Senkenleistung des Ozeans, trotz der starken Erwärmung. Das war auch im Jahr 2023 der Fall. Tatsächlich war aber das temperaturgetriebene Ausgasen von CO2 vor allem im Nordatlantik so stark, dass es die CO2-Aufnahme in den Tropen überdeckte. Das führte im El Niño-Jahr 2023 unter dem Strich zu einem Rückgang der marinen Kohlenstoffsenke. Diese Studie ist eine der ersten, die es auf Basis von Beobachtungen erlaubt, einen Blick auf das Verhalten eines erwärmten Ozeans zu werfen. Ich zitiere den Teamleiter und Biogeochemiker Jens Daniel Müller: Wie sich die Senkenleistung allerdings künftig entwickeln wird, können wir noch nicht sicher sagen. Kein Grund also, aus dieser Studie heraus Entwarnung zu geben. In einem dritten Abschnitt möchte ich anhand von zwei Beispielen nur noch relativ kurz auf die Auswirkungen der von uns verursachten Meereserwärmung zu sprechen kommen. Die erste, in diesem Zusammenhang zu erwähnende Studie, ist von einem internationalen Forschungsteam unter Leitung von Wissenschaftlern der FU Berlin erstellt worden und widmet sich dem Korallenwachstum in der Karibik. Für die Studie analysierte das Forschungsteam das Wachstum der Karibik-Korallenart Siderastrea siderea über einen Zeitraum von mehr als 100 Jahren, und zwar von 1912 bis 2020, vor der Küste der Insel Martinique. Die Auswertung zeigt den langfristigen Rückgang der Kalkbildung der Riffe im gesamten 20. Jahrhundert, mit auffälligen Einbrüchen ab den 1980er Jahren, als sich marine Hitzewellen infolge der menschgemachten Erwärmung häuften. Besonders gravierend ist der Rückgang der Skelettdichte der Korallen im Zeitraum von 2010 bis 2020 mit einem Minus von 10,5, ein Wert, der auf eine strukturelle Schwächung der Korallen durch interagierende Stressoren hinweist. Schon ab den 1950er Jahren wurde ein Rückgang der Wachstumsraten der Riffe beobachtet, den die WissenschaftlerInnen zunächst auf lokale Belastungen wie Küstenentwicklung und Wasserverschmutzung zurückführen. Ich zitiere: Unsere Studie zeigt nun, dass lokale Schutzmaßnahmen zwar wichtig bleiben, aber ohne einen spürbaren Rückgang der globalen CO2-Emissionen auch die widerstandsfähigsten Korallen und damit auch die Riffe langfristig in Gefahr geraten. Das wiederum hätte gravierende Folgen, denn Korallenriffe schützen Küsten vor Erosion, dienen als Lebensraum für unzählige Arten und sind wichtig für Fischerei und Tourismus. Das sagt Gabriel Cardoso, Korallenforscher und Paläontologe am Fachbereich Geowissenschaften der Freien Universität Berlin und Erstautor der Studie. Also, selbst als widerstandsfähig geltende Korallenarten können sich zunehmend schlechter an steigende Meerestemperaturen und weitere menschengemachte Umweltbelastungen wie Küstenverschmutzung und Bebauung anpassen. Mit einer ganz anderen unter der Erwärmung leidenden Art hat sich eine Studie von Forschenden der Lancaster University und des Angel Shark Projects befasst, also mit den Engelhaien. Mithilfe akustischer Sender untersuchte das Team das Verhalten der Engelhaie rund um die Kanarischen Inseln und stellte fest, die langanhaltende Erwärmung der Meere in der Region bringt das Fortpflanzungsverhalten weiblicher Tiere aus dem Gleichgewicht. Besonders deutlich wurde das im Jahr 2022, als außergewöhnlich hohe Meerestemperaturen herrschten. Die Forschenden beobachteten, dass weibliche Engelhaie in dieser Zeit fast vollständig aus dem La Graciosa Meeresreservat, dem größten Spaniens, verschwanden. Normalerweise ist dieses Gebiet vor Lanzarote ein zentrales Paarungsgebiet der Art. Die Wassertemperaturen lagen damals bei über 23,8 Grad Celsius und überschritten 22,5 Grad Celsius fast dreimal so lang wie in früheren Jahren. Und das während der gesamten Paarungszeit im Herbst und Winter, die üblicherweise durch kühlere Bedingungen geprägt sind. Dr. David Jacobi, Zoologe an der Lancaster University und Hauptautor der Studie, hält fest, ich zitiere ihn, wir sehen deutliche geschlechtsspezifische Unterschiede. Weibliche Engelhaie sind deutlich temperaturempfindlicher und meiden ihre traditionellen Paarungsgebiete, wenn das Wasser zu warm ist. Die Männchen hingegen halten an ihrem üblichen Verhalten fest, selbst bei Extremtemperaturen. Zitat Ende. Der Grund für das veränderte Verhalten der Weibchen liegt in ihrer Physiologie. Die Fortpflanzung ist für weibliche Engelhaie besonders energieaufwendig. Um ihre Stoffwechselprozesse im Gleichgewicht zu halten, sind sie auf bestimmte Temperaturbereiche angewiesen. Dr. Lucy Mead, Erstautorin der Studie und Forscherin an der Zoological Society of London und der Lancaster University, betont, ich zitiere sie, dass Umweltveränderungen nun zu einem zeitlichen Auseinanderfallen der Ankunft von Männchen und Weibchen an den Fortpflanzungsplätzen führen, ist äußerst besorgniserregend. Männliche Engelhaie scheinen selbst unter ungünstigen Bedingungen die Paarung zu priorisieren, während Weibchen stärker auf Temperaturreize reagieren. Das ist biologisch durchaus sinnvoll. Denn wie bei vielen wechselarmen Arten sind weibliche Tiere temperaturabhängiger. Doch mit der zu erwartenden weiteren Erwärmung könnten wichtige Lebensräume für Weibchen unbewohnbar werden. Das hat ernste Konsequenzen für den Schutz dieser bedrohten Art. Zitat Ende. Die Kanarischen Inseln markieren den südlichsten Bereich des natürlichen Verbreitungsgebiets der Engelhaie. Die dortige Population gilt als besonders wichtig für den Fortbestand der Art, die laut Roter Liste der Weltnaturschutzunion als vom Aussterben bedroht eingestuft ist. Die Tiere, sowohl ausgewachsene als auch Jungtiere, werden regelmäßig gesichtet und sind zu einem Aushängeschild für den regionalen Tauchtourismus geworden. Für Dr. Dennis Röder, Privatdozent und Arbeitsgruppenleiter am Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels, ist die Studie ein wichtiger Beleg für die Auswirkungen der Klimaveränderungen auf die Ozeane. Ich zitiere ihn, der anthropogene Klimawandel hat nicht nur gravierende Auswirkungen auf terrestrische Systeme, sondern beeinflusst auch Lebensgemeinschaften in unseren Meeren. Diese können sehr vielfältig sein, vom Korallensterben bis hin zu demografischen Veränderungen in Populationen. Zitat Ende.